Ja, herzlichen Dank für die Einführung, für die kurze und vielleicht kurz zu meiner Person. Also mein Name ist Stefan Schneider. Ich bin schon seit einiger Zeit mit dem Thema E-Klausur beschäftigt. Ursprünglich in Gießen angestellt gewesen, in COM, Koordinationsstelle Multimedia. Das kennen ja auch einige von euch. Und dann waren wir mal ein Jahr auswärtig in Hamburg, im zentralen E-Learning-Büro. Und auch mit dem Thema E-Assessment, leider konnte das Projekt dort nicht, sagen wir mal, etabliert werden. Und bin dann vor 3 Jahren in die Universität Marburg gewechselt. Und dort auch gehört zu meinem Arbeitsbereich E-Klausur, aber auch Learning Management, Campus Management und insbesondere auch jetzt vermehrt auch so Sachen wie Prozessmodellierung, dass man also auch wirklich in eine andere Richtung geht. Wie kriegen wir unsere Prozesse auch optimiert? Ja, technisch wie aber auch organisatorisch, also auch Organisationsentwicklung, solche Dinge, strategische Überlegungen gehören zu meiner Arbeit. Heute wird der Fokus auf dem Thema E-Klausur liegen. Und das ist kurz die Übersicht, die ich mir für heute zusammengestellt habe. Also es geht kurz vielleicht darum, wie kamen wir überhaupt zu den E- oder wie kam die E-Klausur nach Marburg und nach Gießen? Also es gibt jetzt beide Universitäten, spreche ich heute an, weil wir haben ein Kooperationsprojekt. Da komme ich noch drauf. Dann gehe ich kurz auf die technischen Komponente und Räume, Infrastrukturen ein, aber das wird nicht der Fokus sein heute. Fokus heute habe ich mir überlegt, sollte der E-Klausur-Service sein, weil viele Dinge sind völlig unabhängig von den technischen Komponenten, von anderen Dingen wie die Lernplattform, Learning Management, die Integration in solcher Art, sondern viel wichtiger ist eigentlich bei E-Klausur und auch das Drumherum, der Service, die Nachhaltigkeit, das Verfahren selbst in all den Teilschritten, Teilprozessen. Und da werden wir heute auch, glaube ich, intensiv vielleicht später nochmal zur Diskussion kommen. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema und eben gesagt auch unabhängig von den einzelnen eingesetzten Systemen. Und dann kommen wir zum Ausblick. Das heißt, wo stehen wir mittlerweile in Marburg, in Gießen? Wie stellen wir uns die nächsten 10 Jahre vor? Ja, wir wollen ja noch in 10 Jahre E-Klausur schreiben. Und dann zum Schluss, wie gesagt, haben wir noch überlegt, ich denke mal, dass ich in 20 Minuten durch sein werde, dass wir vielleicht doch noch mal kurz diskutieren. So, Historie. Es fing im Jahr 2001 an mit dem Hessischen Verbundprojekt KAMET. Das werden einige von Ihnen auch kennen. Das ist ein hessisches Verbundprojekt der Fachbereiche Medizin. Und zwar damals beteiligt Frankfurt, Darmstadt, Marburg und Gießen. Es war ein sehr stark content-fokussiertes Projekt. Da ging es tatsächlich darum, auch in einer gemeinsamen Lernplattform SCORM-Kurse für alle Fachbereiche zur Verfügung zu stellen. Und da fing das eigentlich alles an. Irgendwann hatten wir dann interaktive Lernmodule erstellt, also SCORM-Einheiten, SCORM-Kurse mit Testfragen. Und dann hat man sich irgendwann gefragt, Mensch, warum können wir damit nicht einfach auch prüfen? So fing das dann in Gießen, Marburg an. Wir hatten dann damals einen Item-Editor für SCORM-Kurse entwickeln lassen. Und wir haben tatsächlich die ersten Klausuren dann 2003, 2004 in der Radiologie mit SCORM-Kursen durchgeführt und damals noch mit einer proprietären Lernplattform, die wir dann später abgelöst haben, aber da kommen wir noch drauf. Aber das, was wir damals, sagen wir mal, für die Lehrenden an Erfahrungen sammeln konnten, waren eigentlich die 3 Punkte. Ja? Das war in der Radiologie speziell natürlich die hervorragende Bildqualität. Also man konnte jetzt auch MRT-Aufnahmen in Klausurfragen integrieren. Die automatische Auswertung, ganz klar. Das ist immer Thema und das wird auch nach wie vor Thema sein bei E-Klausuren. Und natürlich auch die Wiederverwendbarkeit der Fragen. Also, und das sind eigentlich 3 Punkte, die wir damals festgestellt haben, die heute noch genauso Gültigkeit haben. Also wir haben eigentlich, sagen wir mal, sind wir immer noch auf dem Stand von vor, sagen wir mal, 7, 8 Jahren, ja, vielleicht sogar noch mehr, fast, da sind es ja 10 sogar, dass wir bei den E-Klausuren nämlich einerseits die Effizienz wertschätzen, das heißt die Lehrenden sind stark motiviert, E-Klausur zu schreiben, weil sie einfach auf Knopfdruck die automatische Auswertung bekommen. Die Studierenden aber auch. Die Studierenden sind mittlerweile auch regelrecht unruhig, wenn sie nach einer Woche ihre Ergebnisse noch nicht haben. Nach wie vor die Einbindung der multimedialen Elemente ist ein Thema. Und was wir auch immer wieder sehen, es ist einfach auch die Möglichkeit, in der webbasierten Lernplattform oder in irgendeinem Autorensystem auch die Fragen wiederzuverwenden. Ich kann einen Pool über Jahre hinweg einfach anstauen, kann von dort aus die Klausuren zusammenstellen, kann gegebenenfalls auch Fragen teilen mit anderen. Wir werden gleich sehen, es gibt verschiedene Autorensysteme, die wir einsetzen. Und das hat heute noch Gültigkeit. Es ging dann weiter in der Historie, als dass dann eigentlich auch die Entwicklung von einem Projekt zum Service verlangt hat. Da wurde von Gießen und Marburg ein Projekt initiiert, das hieß damals E-Klausuren für hessische Hochschulen. Ein landesgefördertes Projekt von 2009 bis 2011. Hintergrund war ganz klar, die Nachfrage war groß, es kamen immer mehr Lehrenden, die wollten E-Klausuren schreiben und wir mussten einfach eine nachhaltige Infrastruktur zur Verfügung stellen. Wir mussten einerseits das Personal auf bessere Füße stellen, wir mussten aber auch die Technik, die Infrastruktur ausbauen. Und das Projektziel war eigentlich auch etwas höher angesetzt. Es war nicht nur für Gießen oder Marburg, sondern eigentlich ein hochschulübergreifender E-Klausur-Service für die hessischen Hochschulen. Was sich aber allerdings dann später herausgestellt hatte, bei Marburg-Gießen blieb, weil einfach die räumliche Nähe, die traditionelle Nähe einfach gegeben war. An anderen Universitäten wie Darmstadt, Frankfurt, Kassel wurde sich für andere Systeme dann entschieden. Und von daher haben wir dann mittlerweile ein mittelhessisches Kooperationsprojekt Gießen-Marburg. Und die Kooperationspartner, wie gesagt, Gießen-Marburg und die Förderung und Koordination lag damals beim HMWK und Koordination beim HTTC. Das sind ja bekannte Instanzen. Historie, aktueller Stand. Kann das jeder lesen? Also ich drehe noch mal ein bisschen zurück. Also wie gesagt, angefangen zu zählen haben wir dann 2009. Wir lassen jetzt mal die Entwicklung davor einfach beiseite. Als wir dieses E-Klausur für hessische Hochschulen begonnen haben, da waren es noch 300 Einzelklausuren. Wir sind dann wirklich sozusagen stetig im Anstieg bis 2013, Sommersemester 2014 habe ich noch nicht ausgewertet, das kommt noch. Aber da werden wir in etwa auch bei 8.000, 9.000 Einzelfällen liegen. Das ist jetzt, sagen wir mal, ich glaube, im Vergleich zu anderen deutschen Hochschulen schon so die obere Kategorie. Bremen hat noch ein paar mehr. Ich weiß, dass Mainz auch etwas drüber liegt mit, ich glaube, 12.000 mittlerweile. Das ist schon auch nicht wenig. Und man kann sich vorstellen, dass das natürlich auch Anforderungen an die Servicestruktur hält. Also wir können diese Dinge einfach nicht mehr abschalten. Das ist ganz klar. Wir haben mittlerweile Nachfragen. Ich zeige mal kurz die Aufteilung zu den Fachbereichen. Ganz klar, wir sehen hier unten, ich gehe jetzt mit der Maus nochmal hin, Medizin bleibt natürlich der führende Fachbereich mit 31.000, also das ist jetzt praktisch der Zeitraum, der eben auch aufgefächert wurde, bis 2013. Aber Sie sehen auch, wir haben wirklich eine Menge Fachbereiche in der Zeit auch hinzubekommen. Die Entwicklung geht ganz klar weiter. Das heißt, wir haben Nachfragen jedes Semester auch von anderen Fachbereichen, die bisher von E-Klausuren, die noch keine Berührung damit hatten. Man muss aber auch eins sagen, wir machen keine Werbung. Es ist wirklich so, wenn wir jetzt Werbung machen würden, dann würde das wahrscheinlich uns noch mehr belasten. Also wir sind froh, dass sich das noch, sagen wir mal, aus dem Service selber und aus den Lenkungsgruppen und den Gremienarbeiten ergibt, ne? Dass dann die Bekanntheit des E-Klausur-Services auch da noch im Rahmen bleibt, ne? Selbst wenn wir sehen, 40.000, das ist, wir haben in Gießen haben wir 2.500, aber das wird jetzt dieses Semester auch wieder auf 3.000, 4.000 hochgehen. Allein online durchgeführte Prüfungen, wir reden jetzt nicht von Scan-Klausuren, ne? Nur online durchgeführte Prüfungen, weil in Gießen ist eine spezielle Situation, die haben einfach nicht jetzt sagen wir mal, die räumlichen Infrastrukturen wie wir in Marburg. Also sie haben keinen PC-Pool, wobei sie jetzt auch mittlerweile einen Notebook-Pool haben und auch den Zugriff auf ein Labor, wo sie dann die Notebooks auch aufbauen und dort temporär zur Verfügung stellen für E-Klausuren. Und da kann man damit rechnen, dass jetzt die nächsten Jahre deutlich mehr Prüfungen auch noch stattfinden werden. Vielleicht kurz dazu, was setzen wir eigentlich ein? Klar, wichtig ist bei jedem E-Klausursystem das Assessment-Tool selbst. Wir sprechen hier jetzt eigentlich von einem Autorensystem, das heißt, wie werden Fragen erstellt, wie werden Fragen zu Klausuren zusammengestellt. Thema Reviewing wäre sicherlich auch noch zum Assessment-Tool dazugehören. Aber wie werden dann die Klausuren letztlich auch online abgespielt? Dann kommt natürlich auch die sichere Umgebung dazu. Wenn das ein webbasiertes System ist, gehört die Absicherung dazu. Wir nennen es einmal Secure Browser. Wichtig ist auch dahinter eine nachhaltige Serverinfrastruktur, eben ein Servercluster. Und was auch Thema ist, wobei ich da sicherlich denke, das ist bei uns speziell ein Thema, weil es bietet dieses generische System, was wir einsetzen, eigentlich keine Archivierungsmöglichkeiten. Das mussten wir jetzt erweitern am System. Von daher denke ich mir, wenn man von der Stange ein E-Klausur-System kaufen würde, wäre die Archivierung eigentlich mit drin. Ja? Wir haben es aber leider nochmal in dem Fall wirklich selber konzeptionieren müssen. Es bleibt auch Thema bei uns. Das wird auch jede Universität sicherlich auch anders halten mit der Archivierung. Ob man es zentral macht, ob man es an die Dekanate, also an die Fachbereiche zurückgibt und solche Sachen, da muss man halt sehen, wie da die Möglichkeiten sind und auch politisch das gesehen wird. Gehen wir kurz zum Assessment Tool. Wir setzen in Marburg Elias ein, in Gießen auch. Aber was auch zunehmend eingesetzt wird, ist insbesondere von den Medizinern das IMSM aus Heidelberg. Das ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Die haben sich jetzt umbenannt, Umbrella, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Umbrella Consortium for Assessment Networks, UCAN. Das ist jetzt ein neuer Name. IMSM wird in der Medizin eingesetzt, von sehr vielen Fachbereichen in deutschen Hochschulen verwendet, also in Medizinfachbereichen der Hochschulen, deutschen Hochschulen verwendet. Ist auch ein webbasiertes Autorensystem. Man kann dort auch Klausuren von anderen, also Fragen von anderen sharen und auch die Klausuren zusammenstellen. Die Klausuren lassen sich auch dann exportieren oder eben als Papierklausur auch für Scan-Verfahren ausdrucken, was natürlich auch Thema ist. Wir werden vielleicht später auch nochmal in der Diskussion drauf kommen. Und wir haben in Gießen, Marburg eine Schnittstelle zwischen den zwei Systemen hergestellt, sodass wir die Mediziner nach wie vor zum Teil in IMSM die Klausuren, die Fragen erstellen lassen. Dort exportieren wir einen ZIP-File, importieren das in Elias ins Online-Klausursystem und dort werden die Klausuren online durchgeführt. Die Ergebnisse werden danach wieder zurückgespielt in IMSM. Das ist praktisch der Workflow und da sind wir sehr froh, dass wir das geschafft haben, weil dadurch haben wir einfach keinen Bruch zwischen den Systemen. Wir können sagen, okay, ihr könnt jetzt einfach euer vorhandenes oder gewohntes Autorensystem weiter nutzen, ne, und haben dadurch einfach mehr Flexibilität auch. Wir setzen zur Absicherung der Rechner, der Client-Rechner bei den Online-Klausuren den Secure-Browser, Safe-Action-Browser ein. Den verwenden wir unter Linux, unter Windows. Der Vorteil bei uns in Marburg ist natürlich, weil ich selbst auch einer der Hauptentwickler des Browsers bin, haben wir da kurze Wege. Also wir können da einfach ein bisschen mehr rumspielen und relativ schnell Anpassungen vornehmen. Das mag nicht für jede Universität so aussehen. Von daher denke ich mir, wir haben in Elias, weil wir sehr stark im Elias in der Community auch vertreten sind, den Safe-Action-Browser durchaus etablieren können. Also viele Universitäten, die Elias auch für Online-Klausuren einsetzen, setzen auch den Safe-Action-Browser ein. Das ist so quasi Standard für Elias geworden, aber mittlerweile auch in Moodle. Es gibt auch eine Mac-Version, Safe-Action-Browser. Also von daher sind wir da eigentlich, Gott sei Dank, was die Wartung angeht, da relativ gut aufgestellt. Also das macht uns keine Sorgen, sagen wir mal so. Server-Cluster hatten wir damals in dem Projekt E-Klausuren in hessischen Hochschulen mit den Geldern auch aufbauen können in Gießen. Das heißt, wir haben dort, ich glaube, sieben Clients, ein Load-Balancing, also wir haben dort Skalierbarkeit geschaffen. Und wir planen jetzt in Marburg auch einen Spiegel des Systems, sodass wir da auch Redundanzen haben, falls mal wirklich etwas ausfällt. Wobei das natürlich dann nur die Serverinfrastruktur ist. Ne? Wenn wirklich ein Netz ausfallen würde in Marburg, dann könnten wir natürlich auch keinen Spiegel in Marburg nutzen. Man hat immer das Problem, ein Single Point of Entry, den wird es immer geben. Aber trotzdem ist es macht einem ein ruhiges Gefühl. Archivierung ist bei uns so geregelt, dass wir nach den Klausuren, im Prinzip ist es so, dass die Prüflinge nochmal ihre Klausur abnicken zum Schluss, kriegen ihr Antwortverhalten angezeigt. Das wird als HTML-Seite gespeichert, eigentlich relativ simpel. Und später in einem Batch-Job werden die ganzen HTML-Seiten einfach als zum PDF generiert. Das kriegen dann die Fachbereiche sozusagen als PDF übermittelt. Und wir liefern tatsächlich einfach eine DVD an die Prüfer aus. Und das funktioniert ganz gut, das ist relativ klar. Man kann da ist noch ein Java-Tool dabei, wobei, wenn dann ein Prüfling wirklich nochmal kommen sollte, weil wir müssen ja archivieren, wir müssen ja die Einsichtnahmen auch bis 5 Jahre, glaube ich, oder wie auch immer, da gibt es ja verschiedene Termine. Ich glaube, bei Staatsexamen ist es sogar bei 60 Jahren irgendwann, nee, bei Diplom oder so, ne, war es 60 Jahre Aufbewahrungsfrist. Das sind natürlich Wahnsinns-Zeiträume, die ich wüsste gerne mal, ob ich meinen noch einsehen könnte jetzt. Es gibt ein Java-Tool dabei, wo dann die Prüflinge kommen und sagen, okay, wir machen das auf, wir können über das Archiv browsen und können sagen, okay, das ist die E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname, Matrikelnummer und dann kann man das aufmachen und auch dann als PDF drucken oder nur einsehen. Das liefern wir einfach mit, aber das bedarf einfach auch einer Optimierung, keine Frage. Ja, das ist relativ handgestrickt. Verwenden der Räume. Wir haben einen PC-Saal, E-Klausuren, PC-Saal mit 103 Plätzen. Das sind also ganz normale Desktop-Rechner. Der Raum wurde auch damals mit den Mitteln des E-Klausur-Projekts zur Verfügung gestellt, also konnte eingerichtet werden. Der ist auch heute noch in Betrieb. Dann haben wir einige PC-Säle im HZ, wobei wir davon abraten, weil das ist natürlich organisatorischer Aufwand, wenn man dann anfängt, mit kleinen PC-Pulsen noch zu arbeiten, weil man muss eine Aufsichtsperson noch und all die Dinge regeln. Und da wollen wir nicht hin, so haben wir angefangen und da wollen wir eigentlich nicht wieder hin. Ja, das war damals auch doch sehr aufwendig. Ne? Dann haben wir noch ein Unikum, denke ich mir, was die Organisation der Räume angeht. Wir mieten die Zentralmedizinische Bibliothek für 2 Wochen, und zwar jeweils in einer Woche mit 3 Tagen, in der anderen Woche mit 2 bis 3 Tagen. Das ist ganz unterschiedlich. Da schließen wir die ZMB, bauen 180 Laptops auf. Und in dem Zeitrahmen finden dort E-Klausuren statt. Das heißt, wir beliefern sozusagen diese, das sind Thin-Clients, die haben, das sind einfach Toshiba-Thin-Clients, das sind wirklich auch mittlerweile ganz alte Dinger, die funktionieren einwandfrei, haben keine Festplatte drin, gar nichts. Bauen wir nur noch auf, die ziehen sich ihr Linux-Betriebssystem über das Netz, PXE-Boot, und wir sind glücklich. Also was diese angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, war das die richtige Entscheidung. Die Sachen werden dann wieder abgebaut, die ZMB wird wieder geöffnet und dann haben wir da in der Regel medizinische Klausuren durchgeschleust. Was gehört zu unseren Aufgabenbereichen? Also wir sind froh, dass wir jetzt mittlerweile auch personelle Nachhaltigkeit geschaffen haben. Wir haben halbe Stellen auch entfristet für diesen Dienst. Wir haben mittlerweile auch eine Service-Infrastruktur, auch halbautomatische Buchungsmöglichkeiten, solche Sachen haben wir dann auch geschaffen, weil bei dem Aufkommen ist ganz klar, geht es nicht ohne. Wir beraten natürlich, ich denke mir, das sind so Dinge, die betrifft jeder, der sich, sagen wir mal, im E-Klausur-Service beschäftigt. Ja. Also das sind einfach die Beratungen für die E-Klausur. Das heißt, vorneweg kommen Lehrende auf Sie zu und sagen, okay, ich hätte jetzt gerne E-Klausur, würde gerne eine schreiben. Was gehört dazu? Können Sie mich beraten? Ja? Was sind die Autorentools? Also was die Schulung auch des Prüfungspersonals? Das ist ganz, ganz wesentlich. Ja. Man muss mit dem Autorentool zurechtkommen. Und da ist natürlich jetzt der Vorteil, wenn man Elias im Learning Management einsetzt, gleichzeitig Elias aber auch als Autorensystem, ganz klar, das ist ein Vorteil. Wenn man jetzt ein L-Plus einsetzt, das ist nochmal ein anderes System, da muss man natürlich nochmal eigens schulen. Andererseits sage ich aber auch immer, L-Plus ja, mit seinen ganzen Möglichkeiten beispielsweise, ja, oder sagen wir mal, man möchte nicht die Illusion verbreiten, dass nur weil wir jetzt das gleiche Autorensystem haben, ist eine E-Klausur sowas Ähnliches wie Learning Management. Weil vom Verfahren her ist es wirklich was völlig anderes. Das muss man auch sehen. Und von daher ist es auch durchaus gerechtfertigt, mal zu schauen, ein externes System hat seine Berechtigung. Das muss man einfach wirklich abwägen. Bei uns war es halt traditionell so gewachsen. Ne? Deswegen, ich bin auch ganz froh, weil die Autoren dadurch natürlich in ihrer gewohnten Umgebung arbeiten können. Das sind ja meistens auch Lehrende, die dann Elias einsetzen in der Lehre. Aber jetzt kommt die Organisation und da haben wir wirklich einen, sagen wir mal, doch einen ganz schönen Aufwand. Also wir müssen Räumetermine verwalten, wir müssen die Teilnehmer verwalten, das werden Excel-Sheets werden zugeschickt, ich muss sie gegen LDAP überprüfen, all der ganze Kram. Ich muss die E-Klausur, in der Regel klicken wir jede E-Klausur nochmal vorher durch, das ist einfach so. Es werden formale Fehler gemacht, es werden zum Teil inhaltliche Fehler, wobei wir die natürlich nicht alle evaluieren können, wir sind ja kein Fachpersonal, aber manche sagen, da merkt man dann schon, das kann nicht richtig sein. Technische Aufsicht bei der Durchführung ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Das heißt, wir müssen auch immer vor Ort sein, falls mal was ist. Ja. Archivierung, Versendung der Archive. Also das heißt, wenn wir diese E-Klausurphase hinter uns haben, müssen wir dann die Archivierung vornehmen. Ne. Wir haben die Betreuung bei Online-Einsichten. Das heißt, wir bieten den Lehrenden an, den Prüfern an, machen Sie bitte noch einen Termin. Sie können dann einfach Studierende einladen und dann können die sich nochmal ihre Klausur neben der Musterklausur einfach anzeigen lassen. Das ist dasselbe System. Ich schalte die Klausur in einem anderen Modus frei und dann können die prima nochmal ihre Klausuren abgleichen und dann fachliche Fragen stellen. Ja. Was bei uns natürlich immer auch Thema ist, ist die Community-Arbeit. Das heißt, wir engagieren uns sehr, sehr stark in Elias. Das macht unglaublich viel aus auch, weil nur so sind wir wirklich auch, sagen wir mal, was die Qualität unseres Systems angeht, einfach auch relativ abgesichert. Diesen Service, denke ich mal, kann nicht jeder leisten. Wir sind eine relativ starke Elias-Uni, das muss man einfach sagen, auch in der Community auch repräsentiert. Das kostet Geld und Zeit, das ist ganz klar. Ja. Das muss man sich auch überlegen. Ja. Köln ist wieder ein bisschen anders, ist sehr engagiert auch. Ich weiß aber, dass Köln sowas auch gerne outsourced oder outsourcen muss, weil die Entwickler nicht vor Ort sind. Ja. Das muss man sich genau überlegen. Also die CCOs sind da auch da Thema. Ja. Open Source heißt nicht gleichzeitig, kostet nichts. Ne? Gut, aber was wir jetzt mittlerweile auch machen, wir haben gesehen, dass wir einfach mit unseren Prozessen zum Teil nicht mehr zufrieden sind. Ne? Also jetzt insbesondere, was die organisatorischen Aufgaben, die ich eben gezeigt habe, angeht, müssen wir einfach mal anfangen, Prozesse zu optimieren, uns wirklich die Teilprozesse mal anzuschauen. Kann man nicht einfach da deutlich effektiver arbeiten und die Systeme auch effektiver zusammenführen? Insbesondere planen wir auch mal den Einsatz einer Workflow Engine. Das sind einfach Workflow Engine ist nichts anderes, wie einfach zu zeigen, okay, es gibt einen Anfangsprozess, wie zum Beispiel, oder es gibt einen Prozess namens Teilnehmerverwaltung oder Buchung einer E-Klausur, kann man sich vorstellen. Dann zeigt man auf, welche Teilprozesse sind da notwendigerweise beteiligt. Und dann versucht man eben zu schauen, wie ist es jetzt, wie sollte es optimalerweise ablaufen. Und dann macht man ein Prozessmodell. Ich zeige gleich mal eins, nur ganz kurz, wie sowas aussehen kann. Und dann versucht man mit der Workflow Engine gewisse Dinge auch in einem Web-Workflow auch zu vereinheitlichen, auch zu automatisieren. Beispielsweise, dass man Teilnehmer vielleicht auch validieren kann über ein Webformular, ja, direkt, ohne dass man das jetzt wieder händisch machen muss. Ja. Oder dass man Benachrichtigungen schickt, ja, weil man muss ja auch Termine einhalten. Also wenn ich eine E-Klausur schreiben will, beispielsweise eine Woche vor der Klausur, muss der Content stehen, muss die Klausur fertig sein. Dann kann man automatisch Benachrichtigungen schicken. Das sind all solche Dinge, die eine Workflow Engine abbilden könnte. Und eben diese Dezentralisierung durch Selbstbindungsfunktion, dass der E-Klausur-Service entlastet wird, das Team selbst entlastet wird durch solche Sachen wie automatische Benachrichtigungen, wie ich sie gerade genannt habe, oder Teilnehmeranmeldung durch Excel-Sheets, Download der Archive, warum verschicken wir die? Können sie sich da eigentlich selber runterladen und archivieren. Ne? All diese ganzen Geschichten. Ich habe mal so einen Beispielprozess mal gezeigt. Ich kann mal gucken, das wird jetzt nicht gehen. So sieht sowas aus. Wir machen das mit Signavio, weil wir das auch im Rahmen des integrierten Campus-Management-Projekts auch an der gesamten Uni jetzt für Prozessmodellierung einsetzen. Ich kann hier jetzt leider gerade nicht hin und her schieben, aber naja. Da gibt es sogenannte Lanes, das ist dann der E-Klausur-Bucher, der Requestor zum Beispiel als Lane, ja, und dann haben wir unten den E-Klausur-Service, das sind dann wir. Und dann zeigen wir eben auf, ja, er muss sich authentifizieren, der Prüfer, ne? Dann gegebenenfalls gibt es schon Stammdaten von diesem Prüfer, hat er schon mal eine Klausur gemacht, dann könnte man so ein Formular beispielsweise vorausfüllen. Also ganz einfache Dinge, das sieht jetzt sehr kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Und das hat uns unglaublich geholfen. Als wir mal überhaupt den Ist-Zustand mal modelliert haben, haben wir gemerkt, Mensch, das ist doch Wahnsinn, was wir da machen. Also das kann doch viel, viel einfacher laufen. Und das dient dann als Vorlage für gegebenenfalls eine Workflow-Engine. Wir denken über Activity nach oder andere Geschichten. Einfach um einen einfachen Web-Workflow für die Prüfer oder auch für uns Transparenz auch zu schaffen. Gegebenenfalls Kalenderfunktionen auch für alle Beteiligten, nicht nur für unser Team, sondern auch für die Prüfer, damit die schon bei der Buchung sehen zum Beispiel, ja hier, da ist ja gar kein Termin frei und fragen erst gar nicht an. Das sind genau diese Reibungsverluste, die man eben vermeiden möchte durch so eine prozessorientierte Sicht oder Optimierung der Prozesse. Ne? Ich will da auch gar nicht jetzt tiefer drauf eingehen, wenn es interessiert. Also wir können gerne mal das später diskutieren noch, als aktuelle Folie. Und da kommen wir auch schon zum Ausblick. Ich denke mal von der Zeit her auch, was ganz klar ist, wir haben einen etablierten Service. Den können wir auch nicht mehr wegdenken. Das heißt, wir wollen in 10 Jahren noch E-Klausuren schreiben. Das ist keine Frage. Wir haben eine wirklich steigende Nachfrage. Und zwar aus allen Fachbereichen. Ich habe es schon öfter angesprochen, wir haben einfach auch unsere Kapazitätsgrenzen. Also wenn ich jetzt in den Kalender schaue für Juli wieder, und klassischerweise sind E-Klausuren immer Ende des Semesters, ne, auch ein Punkt, den man gegebenenfalls auch anpacken könnte, der ist nicht ganz so einfach anzupacken, dass man die Prüfungsphasen einfach auch in die Lehrphasen vielleicht mit reinnehmen könnte, um einfach das zu entzerren. Dadurch hätte man deutlich mehr Möglichkeiten, auch E-Klausuren zu schreiben, ne, weil es klar, wenn der Raum besetzt ist, ist er besetzt, ja, belegt. Da kann ich nur noch eigentlich auf die Termine sozusagen ausweichen, dass ich die halt verzerre sozusagen, diesen Block. Dann, wichtig, wie gesagt, hier bei den personellen Kapazitätsgrenzen wollen wir die Prozesse optimieren. Wir wollen eine Workflow-Engine einsetzen und mehr Selbstbedienungsfunktionen, automatische Benachrichtigungen einsetzen. Was bei uns auch Thema ist, ganz klar, PC-Pools, Notebooks. Wir haben natürlich einfach auch nur die Infrastruktur für, sagen wir mal, wir haben es eben gezeigt, ich glaube 600 maximal, ne, gleichzeitig. Da muss aber auch die ZMB wirklich aufgebaut sein und alles. Ne. Das ist ja schon nicht wenig, aber das reicht hin und vor nicht. Wir haben auch zum Teil Kohorten, die haben, ich habe das auch eben gehört hier, Wirtschaftswissenschaftler mit 1200 Prüfe, also Einzelprüfungen. Dann, ne. Das sind natürlich Kohorten, die können wir überhaupt nicht abbilden. Ne. Insbesondere da haben wir jetzt überlegt, wir haben auch ein Projekt aus QSL-Mitteln, Erschließung von Hörsälen durch mobile Clients. Dass man einfach bestehende Lehrveranstaltungen vielleicht sogar auch dort in dem Hörsaal prüfen können, indem wir sagen, gut, wir verteilen Ende der Vorlesungszeit einfach Tablets. ihr geht mit WLAN aufs Klausursystem und, ja, und schreiben, wir schreiben dann die E-Klausuren. Ne? Das wird jetzt einfach überprüft. Ja? Also wir sind auch, ich will nicht sagen skeptisch, aber eigentlich sind wir ganz gute Dinge, dass wir das machen können. Ne? Wir kennen andere WLAN-Szenarien. Ne? Also es muss funktionieren. Ja, und wie gesagt, was wir auch immer wieder ansprechen, für größere Kohorten auch eine Integration eines Scan-Verfahrens, das diskutieren wir zurzeit. Ja. Ich weiß, dass es an anderen Universitäten auch Thema ist, insbesondere solche IMSM-Autorensysteme, Blubsoft ist ein Name, dann haben wir das EVA-XM als System. Die bieten die Möglichkeit an, online im Autorensystem die Fragen zu verwalten, was ein Riesenvorteil ist auch. Ne. Das gehört auch zur E-Klausur dazu, finde ich. Ne. Das darf man nicht jetzt wegdiskutieren, nicht nur das online durchführen, sondern auch das Erarbeiten. Und da könnte man gegebenenfalls, meine Vision wäre zu sagen, ein Autorensystem, aber verschiedene Durchführungsworkflows, ja, oder Verfahren besser. Ja. Also man sagt auf Knopfdruck, ich kann auch jetzt dieselbe Klausur, die ich online erstellt habe, auch mal als E-Klausur im Scan-Verfahren abwickeln oder ich kann sie eben online durchführen. Weil manchmal sind es ja Kapazitätsgrenzen, die man auch durchaus beseitigen kann. Und dann kann man denselben Fragenpool eben nehmen für eine Online-Klausur. Ja. Ja, das war es erstmal von meiner Seite. Ja.